Okay, das Thema ist Datenstromalgorithmen und wir haben zuerst einmal Möglichkeiten uns angeschaut und eine sehr wichtige Methode, um Datenstromprobleme tatsächlich handhaben zu können, ist die Methode des Reservoir-Samplings. Und wir haben damit zum Beispiel den Median approximieren können, haben Clusterprobleme approximativ lösen können. Haben uns dann aber auch Gedanken gemacht, was die Frage anbelangt, wie weit denn überhaupt Stichprobenansätze uns weiterhelfen. Haben uns dann Grenzen von, sollte ich vielleicht hier unter dem Punkt Reservoir-Sampling noch vermerken, haben uns Gedanken gemacht, inwieweit denn überhaupt Stichproben uns bringen können. Haben uns die Grenzen des Stichprobenansatzes vor Augen geführt und haben dann gesagt, okay, gut, was wir jetzt hier vorliegen haben, wenn wir Datenstromalgorithmen betrachten wollen, ist ein Modell, in dem wir mit Daten in einer Rate beschossen werden, die es uns nicht erlaubt, wirklich die Daten abzuspeichern und in einem zweiten Durchlauf dann nochmal zu verarbeiten. Das kriegen wir nicht hin. Das Modell, was wir vorliegen haben, ist deshalb sehr, sehr eingeschränkt und die Frage ist, ob wir wegen dieses sehr stark eingeschränkten Modells und den damit sehr stark gewachsenen Anforderungen an die Algorithmen nicht auch definitive negative Aussagen machen können. Ja? Wenn Sie sich anschauen in der theoretischen Informatik, negative Aussagen sind an sich ein sehr wichtiges Thema, weil wenn ich weiß, dass es keine Lösungen, keine Algorithmen gibt, ja, dann muss ich nicht danach suchen. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Deshalb war in den 70er Jahren auch die Definition der NP-Vollständigkeit zuerst sogar nur belächelt. Ja? Es ist gar nicht so in den ersten Jahren so ernst genommen worden. Ja? Es hat eine Zeit lang gedauert. Es hat sogar im Wesentlichen freiwilliges Abtreten von Resultaten, NP-Vollständigkeitsresultaten gegeben, weil man sich gesagt hat, naja gut, das ist halt eine weitere Modeerscheinung und hier hast du noch ein Ergebnis, kannst du veröffentlichen. Ja? Und so 4-5 Jahre später kam dann die Lawine von Ergebnissen, wo man festgestellt hat, Mensch, ich kann jetzt wirklich, wenn ich eine Frage beantworten will nach der Effizienz, nach der effizienten Lösbarkeit von Problemen, ich kann negativ argumentieren. Toll, alle möglichen Tricks kann ich einen Riegel vorschieben. Wenn ich daran glaube, dass tatsächlich die Klasse P von der Klasse NP verschieden ist. So, gibt es darüber hinaus Unmöglichkeitsergebnisse in der theoretischen Informatik? Ja, sogar in der Grundvorlesung, in der GL1, besprechen wir ja ein Ergebnis, das sagt, wenn ich mich auf vergleichsorientiertes Sortieren beschränke, ja, dann gibt es keine Sortieralgorithmen, die in Laufzeit schneller als n log n sortieren. Ne? Ja, und dann kommt die nächste Frage, ja, Entschuldigung, und wenn du unkonventionell vorgehst, wenn du also Vergleichen durchaus erlaubst, aber über das Vergleichen noch andere unkonventionelle Operationen zulässt, was ist dann? Tja, Schulterzucken, ja, da ist nichts. Die Welt der Tricks ist einfach so groß, dass wir da wirklich keine großen negativen Ergebnisse erwarten können. Die Mathematik, die wir dazu brauchen, ich denke nicht, dass man in diesem Jahrzehnt auch nur annähernd eine Chance hat, was 2014, nicht? Wenn man so alt ist wie ich, dann kommt man mit den Jahrzehnten schon mal durcheinander, ja? Aber, nee, 6 Jahre können Sie vergessen, ja? 2020, nee, also ich werde es nicht mehr erleben. Naja, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich mir noch gebe, aber ich hoffe, mit ihrer Unterstützung und ihren guten Wünschen habe ich dann noch ein Vierteljahrhundert. Ja, dann wäre ich sehr dankbar drum. Ja. Ich sehe nur Lächeln. Dankeschön. Ein bisschen mehr Unterstützung wäre auch nett gewesen, aber. Was ich sagen möchte, es ist einfach nicht zu erwarten, dass man negative Aussagen machen kann, weil die Welt der Tricks so unendlich groß ist. Wenn ich aber im Wesentlichen auf diese Welt der Tricks, wenn ich diese Welt der Tricks in einen Kleiderschrank verschiebe, ja, dann ist auf einmal diese Welt der Kleiderschrank geworden und dann kann ich den Kleiderschrank untersuchen. Ja. Was ich sagen will, wenn ich zum Beispiel sage, die Welt ist jetzt nur noch vergleichsorientiertes Sortieren, oder wenn ich sage, die Welt ist jetzt nur noch das Modell der Datenstromalgorithmen, dann ändert sich das Spiel. Ja. Und genau das werden wir jetzt versuchen. Wir werden sagen, weil das Modell, in dem die armen Algorithmen arbeiten, so der Rechenkraft der Algorithmen abträglich ist, können wir vielleicht erwarten, dass es negative Ergebnisse gibt. Und sie kommen sofort. Kommunikationsmodell. Zwei Parteien Kommunikation. Wir haben zwei. So, und das ist jetzt der große nächste Abschnitt. Kommunikation. Und jetzt nicht nur die Grenzen des Stichprobenansatzes. Kommunikation und die Grenzen von Datenstromalgorithmen. Ja, also was ich jetzt versuche zu sagen, mit Hilfe der Kommunikation als einer neuen Methode werden wir tatsächlich die Grenzen der Datenstromalgorithmen ziemlich, will ich sagen genau, aber doch in ziemlicher Schärfe ausloten können. So, was war Kommunikation? Wir haben zwei Spieler. Erster Spieler ist Alice, zweiter Spieler ist Bob. Wir haben Eingaben X und Y. Alice kennt X, aber nicht die Eingabe Y von Bob. Bob kennt Y, aber nicht die Eingabe von X. Und was wir betrachten, ist ein sehr eingeschränktes Modell der Kommunikation. In den Übungen übrigens werden wir uns ein allgemeineres Modell vornehmen. In diesem eingeschränkten Modell ist es so, dass tatsächlich Alice sich ihre Eingabe anschaut und dann eine Nachricht, lassen Sie mich ruhig sagen, eine binäre Nachricht abschickt. Und lassen Sie mich sagen, dass diese binäre Nachricht die Nachricht n von x ist. So, und Bob muss in der deterministischen Kommunikation, ja, da ist es ein verbindliches Muss, Bob muss die Funktion f von xy, die es zu berechnen gilt, haben wir das vermerkt? Nein, das haben wir hier nicht vermerkt. Unten berechne einen Funktionswert f von xy. Muss f von xy berechnen mit Hilfe von seiner Eingabe y und der Nachricht n von x. So, und was ist die Länge der Kommunikation? Naja, nicht die Nachrichten ändern sich natürlich und für einige Eingaben ist es dann tatsächlich so, dass die Nachricht kurz, für andere Eingaben kann es dann sein, dass die Nachricht lang ist. Wir interessieren uns für das Maximum über alle Eingaben x, der Länge der binären Nachricht n von x. Das ist die Anzahl der Bits, die in der Nachricht auftauchen. Ja? So. Also, was wir uns anschauen, hier ist tatsächlich, wird über die deterministische Kommunikation geredet. Auf der Folie wird dann noch allgemeiner gesagt, wir interessieren uns aber auch für die randomisierte oder probabilistische Kommunikation. Ziel berechne den Funktionswert zumindest approximativ. Hier habe ich noch sehr viel strenger gesagt, du musst es sogar exakt machen. Und wir werden auch gleich sehen, warum in der Folie die Formulierung approximative Berechnung ihre Rechtfertigung hat. Ja? Minimiere die Länge der längsten von Alice geschickten Nachricht. Die Länge der längsten Maximum über alle x von Alice geschickten Nachricht. Ja? Und was man hier hat, das ist, ich habe gesagt, das ist die Einwegkommunikation, nicht? Und das ist dann halt ein bisschen merkwürdige Begriffsbildung, vielleicht sagt man auch einseitige Kommunikation. Ja? So, was ist der Zusammenhang? Wir haben ein Beispiel uns angeschaut, das Gleichheitsproblem. Haben dort gesehen, wenn man deterministisch arbeiten will, passiert rein gar nichts in dem Sinne, dass es nur triviale Protokolle gibt, ein Protokoll nämlich, in dem Alice ihre Eingabe x verraten muss, damit Bob tatsächlich entscheiden kann, ob x und y Alice's Eingabe und seine Eingabe übereinstimmen. Randomisierte Kommunikation, und das Spiel ändert sich dramatisch. Ja, statt tatsächlich die Eingabe verraten zu müssen, verrate ich im Wesentlichen, wenn ich Alice bin, eine Primzahl und meine Restklasse, ja, und bekomme damit ein sehr gutes Protokoll. Wir haben dann sogar uns angeschaut, was passiert, wenn wir eine gemeinsame Zufallsquelle haben, und konnten dann sogar mit K-Bits und einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 2 hoch minus K, man führe sich das mal vor Augen, ja, eine Lösung des Gleichheitsproblems erreichen. So, das war das Beispiel, was mich natürlich sehr viel mehr interessiert, Kommunikation und Streaming Data. Warum interessiert uns das Kommunikationsmodell? Das muss jetzt die zentrale Frage sein. Ich hatte aber schon mehrmals letzte Woche darauf angespielt, was wir haben, ist letztlich ein Datenstromalgorithmus. Und in diesem Datenstromalgorithmus versuche ich, den Datenstrom zu veranschaulichen. Lassen Sie mich das vielleicht lieber so skizzieren. Da ist ein Anfang des Datenstroms und es kommen immer weitere Daten hinzu. Hier ist der Datenstrom. So, und was wir machen würden, wir würden sagen, okay, wenn es denn irgendein Genie gibt, das behauptet, ein Datenstromalgorithmus mit geringem Speicher, es ist kein keine große Leistung, wenn ich mit einem riesen Speicher ein Datenstromproblem versuche zu lösen. Das ist natürlich auch gar nicht vernünftig, weil im Datenstromansatz gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Daten einfach so viel größer ist, als ein Speicher tatsächlich fassen kann. Ja, also muss ich versuchen, tatsächlich Ergebnisse von der Form zu erhalten. Wenn der Speicher höchstens S von N ist, dann gibt es keinen deterministischen oder randomisierten Datenstromalgorithmus. Möglicherweise, wenn wir sehr exakt argumentieren können, gibt es keinen deterministischen oder randomisierten Datenstromalgorithmus, es sei denn, man arbeitet randomisiert. Es sei denn, man arbeitet randomisiert und sogar nur mit dem Ziel, approximativ zu arbeiten. Ja? Wenn wir so exakt arbeiten können und sagen, die Schwierigkeit ist so groß, dass man nicht nur die Randomisierung braucht, Ausrufezeichen mit Beweis, es ist notwendig, sondern zweites Ausrufezeichen, man braucht auch die approximative Berechnung. Ja? Das wäre toll. Grenzen für die Speicherkomplexität. So. Was haben wir? Jetzt haben wir irgendeinen Datenstrom-Algorithmus A. Algo A benötigt Speicher S. Wir wollen den Speicher untersuchen. So, und was? Wie würden wir jetzt, benötigt Speicher S, um eine Funktion f auf, naja, hier ist der Präfix, dort ist der Suffix des Datenstroms, um eine Funktion f von xy zu berechnen. Lassen Sie mich mal hier in Klammern dabei schreiben, approximativ. Ja, und dann sagt die Kommunikationskomplexität, okay, fein, was du hier machst, wir haben, glaube ich, ein Problem. Haben Sie Kontakt?
Ehrlich gesagt, gerade ging es wieder, als ich einmal Büro getroffen habe.
Ah!
Jetzt kriegst du
ja? Ja. So, ich nehme an, dass ein Algorithmus Speicherplatzkomplexität S benötigt, um eine Funktion F zu berechnen. Das bedeutet, die Funktion F hat ein einseitiges Kommunikationsprotokoll, sagt man. Ich schreibe es mal aus, machen wir einmal, dann nie wieder. Ja, ich möchte einfach, verwende das Wort Protokoll, weil wir ja gesagt haben, die Spieler haben in der Kommunikation wirklich unbeschränkte Rechenkraft. Und der Begriff des Algorithmus macht an sich für die Kommunikation keinen Sinn. Ja? Hat ein Kommunikationsprotokoll einseitig mit Kommunikation, so, ist es S? Nicht wirklich. Plus O von 1. Was würde man machen? Man würde sagen, okay, Alice übernimmt im Datenstrom-Algorithmus die Verarbeitung von X, schickt an Bob, der die Verarbeitung dann zu Ende führt, den Speicherinhalt, den sie berechnet hat, nach Verarbeitung von X. So, und warum Speicher sollte ich schreiben, nicht S, ja? Gehe ich davon aus, dass der Speicher die Speicherkomplexität ist, ja? Dann würde ich hier den Speicher schicken und der Speicher besteht aus höchstens S vielen Bits. Ja, dann bekomme ich durch den Datenstrom-Algorithmus tatsächlich eine Lösung des Kommunikationsproblems. So, und da gehe ich, wird sogar ein sehr viel eingeschränkteres Modell genommen. Da wird gesagt, Präfix und Suffix haben die gleiche Länge, das ist aber viel zu eingeschränkt. Ja, das, ich kann ja den Datenstrom an jeder möglichen Stelle unterbrechen. Eine Eingabe für Alice an der entsprechenden Stelle und eine Eingabe für Bob ebenfalls an der entsprechenden Stelle definieren. Also Sie können hier richtig, Sie können hier durchaus annehmen, der auf Eingaben x1 und x2 mit x1 und x2 binäre Strings höchstens Speicherplatz S von N benutzt. Ja? So, simuliere die Berechnung von A durch ein Kommunikationsprotokoll und das können wir einfach, wie gerade schon beschrieben, durchführen. Alice erhält den Präfix. Ja, machen wir das dann halt x1 und x2 und dann würden wir hier F von x1 und x2 zu berechnen haben. Alice erhält den Präfix, Bob den Suffix. Wenn A, der Algorithmus, also die Eingabe abgearbeitet hat, dann sei W der Speicherplatz, den Alice berechnet hat, ja, dann schickt halt Alice den Speicherplatz an Bob. Ich erhalte aus dem Datenstrom-Algorithmus mit Speicher aus dem Datenstromalgorithmus mit Speicherplatzkomplexität S eine Lösung des Kommunikationsprotokolls mit Kommunikation S und warum plus O von 1? Muss ich denn nicht einfach nur den Speicher schicken und schon ist gut? Ja? Gehen davon aus, dass der Kanal fehlerfrei ist, ja? Ja? Bitte? Die? Ja, Latenz, sagten Sie, okay. Nein, wir gehen davon aus, der Kanal ist ein Theoretikerkanal. Ja? Da schicken Sie ein Bit rüber und das Bit ist so schnell am anderen Ende, das können Sie gar nicht beobachten. Ja? Das ist alles super, fehlerfrei, kein Rauschen, kein Nix, kommt schneller an, als die Polizei erlaubt, ohne dass die Polizei bestraft, aber trotzdem ist es nicht richtig, ja. Nö, brauchen wir nicht. Alice und Bob sind unbeschränkt unbeschränkter Rechenkraft gesegnet. Brauchen die nicht. Warum reicht das nicht? Warum brauche ich O von 1? Was sagt Bob sich? Ich brauche Speicher, sagt er sich. Hab ich. Und was sagt Bob sich dann? Jetzt fange ich an zu rechnen. Bob hat zwar unbeschränkte Rechenkraft, aber wo im Programm fängt er denn an? Muss ihm schon gesagt werden, wo im Programm. Ja, der Speicher, den er hat als ein Zwischenfazit der Berechnung, reicht nicht aus, weil ich auch wissen muss, wo im Programm hat alles aufgehört, wo im Programm kann Bob dann aufsetzen. Ja? Und das sind natürlich nur das Programm, Algorithmus A hat natürlich eine beschränkte endliche Länge und dann brauche ich nur eine konstante Zahl, um tatsächlich zu sagen, wo es denn da weitergeht. So. Ja, und wir haben dann aus der Speicherplatzkomplexität, aus dem Algorithmus mit gegebener Speicherkomplexität, dann ein Kommunikationsprotokoll bekommen. S von n plus o von 1 Bits reichen aus. Und das Fazit sagt, jeder Algorithmus, der diese Funktion, hier ist sie noch eingeschränkt auf Worte der Länge n, das können wir aber durchaus machen, ebenfalls für binäre Worte, eine Funktion f sei zu berechnen, jeder Algorithmus, der deterministisch oder probabilistisch arbeitet, aber Speichergröße s von n hat, kann durch ein deterministisches oder probabilistisches Kommunikationsprotokoll simuliert werden. So, die Speichergröße entspricht einer Anzahl von ausgetauschten Bits in der Größenordnung von s von n plus o von 1. So, und wissen Sie, diese Folie ist extrem wichtig für das, was wir jetzt treiben werden. Was wir dann noch brauchen, hier steckt das Simulationsergebnis. Ja? Aus dem Datenstromalgorithmus erhalte ich eine Lösung des Kommunikationsproblems. Was ich dann noch brauche, zeige, dass die Kommunikation Groß S, und das sei sehr viel größer als das Klein S, Bits benötigt. Und was ist die Konsequenz? Naja, daraus folgt, jeder Algorithmus, und welche Tricks auch immer er anwendet, ja, jeder Algorithmus benötigt Speicher Omega von Groß S. Ne, und wie gesagt, der Trommelwirbel, den ich versuche zu veranstalten, ist, jede Trickkiste wird ausgeschaltet. Und warum wird sie ausgeschaltet? Aufgrund des Phänomens der Kommunikation. Die Information, die in dem Präfix steckt, muss bekannt sein, damit ich den Suffix erfolgreich abarbeiten kann. Die Information, die in dem Präfix steckt, Ja, das wird versucht, durch die Kommunikation zu quantifizieren, die Information, die in dem Präfix steckt. Ja, und hier ist genau der wichtige Aspekt. Wenn ich zeigen kann, dass es keine Kommunikationsprotokolle mit O von S Bits gibt, naja, dann ist halt eine Speichergröße groß O von S ausgeschlossen, fertig ich aus. Brauche ich nicht großartig zu suchen, gibt es nicht. Das ist eine Folie über das Fazit dessen, was wir in der Kommunikation bereits gemacht haben. Ja, das erste wichtige Fazit, Zusammenhang Kommunikation auf der einen, Datenstromalgorithmen auf der anderen Seite. Das zweite Fazit, probabilistische Kommunikation kann sehr viel mächtiger sein, sehr viel effizienter oder kompakter ist vielleicht das bessere Wort in der Anzahl der in der Nachrichtenlänge, kann sehr viel kompakter sein als die deterministische Kommunikation. So, das ist im Hinterkopf zu behalten. Ja. Jetzt werden wir, und ja, das sind ja sehr schöne Sachen, die ich verkaufen darf. Ja. Was ich jetzt noch hinzufügen muss, ist allerdings, dass wir, weil das Modell so eingeschränkt ist, Datenstromalgorithmen, dass wir in vielen Fällen nicht exakt, sondern höchstens approximativ rechnen. Und was heißt das, wenn wir deterministisch arbeiten, approximativ zu rechnen? Ich habe eine Funktion f von xy zu berechnen. So, ne, wir reden hier über Kommunikation. Ich habe eine Funktion f von xy zu berechnen. Was ich machen darf, ist für Bob eine Funktion a von xy zu berechnen, a für Approximation. Und die Eigenschaft muss sein, dass das a von dem f sich nicht so großartig unterscheidet. Es ist höchstens um den Faktor 1 plus Epsilon größer und mindestens um den Faktor 1 minus Epsilon, was? Es ist kleiner gleich dem 1 plus Epsilon-fachen und mindestens so groß wie das 1 minus Epsilon-fache. Ja? Das ist also der Begriff der Epsilon-Approximation. So, und dann sehen Sie hier diesen Begriff C Epsilon